Sieben Wochen mit Paulus, 22. Tag, 1. Korinther 14, Vers 1. Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt, vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Wer in unbekannten Sprachen redet, baut damit nur sich selber auf. Wer aber als Prophet redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte mir, dass ihr alle in unbekannten Sprachen reden könntet. Noch lieber wäre es mir, wenn ihr als Propheten reden könntet. Wer als Prophet redet, ist bedeutender als derjenige, der in unbekannten Sprachen redet. Es sei denn, er deutet seine Rede auch. Das hilft dann mit, die Gemeinde aufzubauen. Was wäre, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen rede? Was habt ihr davon, wenn ich euch nichts Verständliches mitteile? Ich fange nochmal von vorne an, ab Vers 6. Was wäre, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen rede? Was habt ihr davon, wenn ich euch nichts Verständliches vermittle? Das kann eine Vision sein oder eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre. So ist es ja auch bei den Musikinstrumenten, zum Beispiel bei einer Flöte oder einer Leier. Nur wenn sich die Töne unterscheiden, kann man die Melodie der Flöte oder Leier erkennen. Oder wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wer rüstet sich dann zum Kampf? Genauso wirkt es, wenn ihr in unbekannten Sprachen redet. Wenn ihr keine verständlichen Worte gebraucht, wie soll man das Gesagte verstehen können? Ihr werdet in den Wind reden. Niemand weiß, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Und kein Volk ist ohne Sprache. Wenn ich eine Sprache nicht verstehe, werde ich für den ein Fremder sein, der sie spricht. Und wer sie spricht, ist umgekehrt ein Fremder für mich. Das gilt auch für euch. Ihr strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes. Dann strebt nach Gaben, die die Gemeinde aufbauen. Davon könnt ihr nicht genug haben. Darum gilt: Wer in unbekannten Sprachen redet, soll Gott um die Gabe bitten, seine Rede auch deuten zu können. Denn wenn ich in unbekannten Sprachen bete, dann betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bewirkt nichts. Was folgt daraus? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen, ich will aber auch mit dem Verstand singen. Da sprichst du vielleicht einen Lobpreis, wie es dir der Geist eingibt. Wie soll denn ein Unkundiger auf dein Dankgebet mit Amen antworten können? Er versteht ja nicht, was du sagst. Du sprichst zwar ein schönes Dankgebet, der andere wird dadurch aber nicht aufgebaut. Ich danke Gott dafür, dass ich mehr als ihr alle in unbekannten Sprachen reden kann. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit Sinn und Verstand sagen, denn so kann ich andere besser unterweisen als mit 10.000 Worten in unbekannten Sprachen. Brüder und Schwestern, seid doch nicht wie Kinder, wenn es ums Verstehen geht. Wenn es allerdings um die Bosheit geht, sollt ihr wie kleine Kinder sein. Aber beim Verstehen sollt ihr euch als Erwachsene erweisen. Im Gesetz steht: In anderen Sprachen und durch fremde Lippen will ich zu diesem Volk reden, spricht der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in unbekannten Sprachen ist also kein Zeichen für die, die zum Glauben gekommen sind. Es ist vielmehr ein Zeichen für die Ungläubigen. Bei der prophetischen Rede ist es umgekehrt. Sie ist nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die, die zum Glauben gekommen sind. Da kommt die Gemeinde zusammen und alle reden in unbekannten Sprachen. Wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch nicht für verrückt halten? Oder alle in der Gemeinde reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger dazukommt, fühlt er sich von allen zur Rechenschaft gezogen. Er weiß sich von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbieten und bekennen: Gott ist wirklich mitten unter euch. Was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Einen Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Wenn es Reden in unbekannten Sprachen gibt, dann sollen es jeweils zwei oder höchstens drei sein. Einer soll nach dem anderen reden und jemand soll die Rede deuten. Wenn aber niemand die Rede deuten kann, soll der betreffende Redner in der Gemeindeversammlung schweigen. Er soll dann reden, wenn er allein ist und nur Gott es hört. Auch von denen, die als Propheten reden, sollen nur zwei oder drei zu Wort kommen. Die anderen sollen dann ihre Rede beurteilen. Wenn aber ein anderer von den Anwesenden gerade eine Vision hat, dann soll der Erste schweigen. Ihr könnt doch alle nacheinander als Propheten reden. Dann können alle etwas lernen und alle werden ermutigt. Die Wiedergabe der prophetischen Botschaft unterliegt nämlich dem Willen des Propheten. Denn Gott geht es nicht um Unordnung, sondern um Frieden. Wie für alle Gemeinden der Heiligen gilt auch für euch. Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen. Ihnen ist es nicht erlaubt, dort zu sprechen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas genauer wissen wollen, sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn für eine Frau ist es eine Schande, in der Gemeindeversammlung öffentlich zu sprechen. Ist das Wort Gottes etwa von euch ausgegangen? Ist es vielleicht nur zu euch gekommen? Vielleicht meint einer, ein Prophet zu sein, oder er fühlt sich vom Geist Gottes erfüllt. Dann muss er auch einsehen, was ich euch schreibe, ist ein Gebot des Herrn. Wer das nicht anerkennt, den wird Gott auch nicht anerkennen. Also meine Brüder und Schwestern, strebt danach, prophetisch reden zu können und verhindert nicht das Reden in unbekannten Sprachen. Aber alles soll einwandfrei und wohlgeordnet geschehen. Kapitel 15. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den 12. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Aber das habe nicht ich getan, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Apostel. Das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir bezeugen, er hat Christus auferweckt. Aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, wenn es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt. So bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater seine Herrschaft. Zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Das bedeutet, alles ist ihm unterworfen. Eines ist jedoch offenkundig. Davon ist der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat. Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. Wenn das alles nicht zutrifft, was machen dann eigentlich diejenigen von euch, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferweckt werden, wozu lassen sie sich dann für sie taufen? Und wir? Wofür begeben wir uns jede Stunde neu in Lebensgefahr? Täglich setze ich mein Leben aufs Spiel, liebe Brüder und Schwestern. So wahr ihr durch Christus Jesus, unseren Herrn, mein ganzer Stolz seid. Habe ich nicht in Ephesus so hart gekämpft, wie ein Mensch sonst mit wilden Tieren kämpft? Was nützt mir das? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft, wie es sich gehört, und ladet keine Schuld auf euch. Zu eurer Schande muss ich sagen, einige von euch kennen Gott wirklich nicht. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Was du säst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig werden. Und was du säst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du säst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Und zwar jede Samenart ihre eigene. Lebewesen ist nicht gleich Lebewesen, sondern jedes gehört zu einer anderen Art. Die Menschen gehören zu einer anderen Art als die Rinder oder das Geflügel oder die Fische. Es gibt ja auch Himmelskörper und irdische Körper. Die Himmelskörper haben eine ganz andere Schönheit als die irdischen Körper. Die Sonne leuchtet anders als der Mond wieder anders als die Sterne und kein Stern leuchtet wie ein anderer. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Aber was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Was hier gesät wird, ist schwach. Aber was auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes geschaffenen Leib. So steht es ja in der Heiligen Schrift. Der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen. Der letzte Adam wurde Geist, der lebendig macht. Aber zuerst kommt nicht der vom Geist Gottes geschaffene Leib. Zuerst ist der natürliche Leib da. Dann erst kommt der vom Geist Gottes geschaffene. Der erste Mensch wurde aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite stammt vom Himmel. Alle Menschen, die aus Erde gemacht sind, sind so wie der erste Mensch, der aus Erde gemacht wurde. Und alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Jetzt sind wir das Abbild des Menschen, der aus Erde gemacht wurde. Dann werden wir das Abbild des himmlischen Menschen sein. Eins muss ich euch sagen, Brüder und Schwestern, Menschen aus Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Was vergänglich ist, kann nicht unsterblich werden. Seht doch, ich weihe euch hier wirklich in ein Geheimnis ein. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht ganz plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Trompetenstoß. Die Trompete wird erschallen, da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt. Wir aber werden verwandelt. Denn was vergänglich ist, muss sich in Unvergänglichkeit kleiden. Und was sterblich ist, muss sich in Unsterblichkeit kleiden. So hüllt sich das Vergängliche in Unvergänglichkeit und das Sterbliche in Unsterblichkeit. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. aber die Sünde erhält ihre Macht erst durch das Gesetz. Dank sei Gott, denn er schenkt uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Meine lieben Brüder und Schwestern, haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich, setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Nur noch ein Wort zur Spendensammlung für die Heiligen in Jerusalem. Kapitel 16 ist es. Macht es auch so, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche soll jeder von euch etwas zurücklegen. Er soll so viel ansammeln, wie ihm möglich ist. Denn ihr sollt mit dem Spendensammeln nicht erst dann anfangen, wenn ich komme. Bei meiner Ankunft werde ich diejenigen beauftragen, die ihr für geeignet haltet. Sie bekommen Empfehlungsschreiben mit und sollen eure Gaben nach Jerusalem bringen. Vielleicht ist es angebracht, dass ich selbst hinreise, dann sollen sie mit mir kommen. Ich komme über Makedonien zu euch, wo ich allerdings nur durchreise. Bei euch möchte ich dagegen länger bleiben, wenn das möglich ist. Vielleicht verbringe ich sogar den Winter bei euch. Dann könnt ihr mich für die Weiterreise ausstatten, wohin sie mich auch führt. Ich will euch nämlich diesmal nicht nur kurz auf der Durchreise besuchen. Wenn der Herr es erlaubt, werde ich einige Zeit mit euch verbringen können. Das hoffe ich wirklich. Ich werde noch bis zum Pfingstfest in Ephesus bleiben, denn hier steht mir eine Tür weit offen, um erfolgreich wirken zu können. Doch es gibt viele Gegner. Bald wird Timotheus bei euch sein. Achte darauf, ihn nicht zu entmutigen, denn er arbeitet genauso für den Herrn wie ich auch. Niemand soll ihn verachten. Lasst ihn in Frieden wiederziehen, damit er zu mir zurückkehren kann. Ich warte nämlich schon auf ihn und auf die Brüder und Schwestern, die bei ihm sind. Was den Bruder Apollos angeht, ich hatte ihn nachdrücklich gebeten, mit den Brüdern und Schwestern zu euch zu reisen. Aber das wollte er jetzt auf keinen Fall tun. Er wird aber kommen, sobald er eine Gelegenheit findet. Seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und stark. Alles, was er tut, soll in Liebe geschehen. Ich habe noch eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Ihr kennt doch die Familie des Stephanas. Sie war die erste in der Provinz Achaia, die zum Glauben gekommen ist. Sie hat sich ganz in den Dienst der Heiligen gestellt. Ordnet euch solchen Menschen unter. Achtet jeden, der wie sie in der Gemeinde mitarbeitet und sich abmüht. Ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus bei mir sind. Ihre Anwesenheit hat mich dafür entschädigt, dass ihr nicht hier sein könnt. Bei ihnen konnte ich zur Ruhe kommen und ihr ebenso. Schenkt solchen Menschen Anerkennung. Die Gemeinden in der Provinz Asia lassen euch grüßen. Herzliche Grüße senden auch Aquila und Priska samt der Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Sie sind durch den Herrn mit mir verbunden. Überhaupt grüßen euch alle Brüder und Schwestern. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Meinen persönlichen Gruß schreibe ich, Paulus, mit eigener Hand. Wer den Herrn nicht liebt, soll verflucht sein. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen. Durch Christus Jesus sind wir miteinander verbunden.